You ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Das Thema der heutigen Veranstaltung ist, was die Welt im Inneren zusammenhält, die Säulen der Gesellschaft. Und um unsere heutigen Gäste ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich zuerst gerne fragen, Herr Steiger, was ist es denn für Sie? Was hält die Welt im Inneren zusammen?
Ja, als Jurist, Staatsrechtslehrer, Völkerrechtler, wir mögen ja immer Gesetze, sind das drei Säulen eigentlich. Das ist erstmal das Grundgesetz, dann ist es die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und dann ist es die Satzung der Vereinten Nationen. Und alle sind aus den 40er Jahren. Das heißt, alle sind eine Antwort auf den Schrecken, auf den Terror des Dritten Reiches, auf eine Zeit, in der Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit keine Rolle spielte, in der 50 Millionen Menschen getötet worden sind, 6 Millionen Juden umgebracht, ermordet worden sind, in dem Städte wie Rotterdam, Coventry, Dresden komplett zerstört worden sind. Und die Antwort, die man sich damals gesucht hat auf diese Zeit, ist, wir müssen Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stützen und schützen. Und die Menschenwürde ist die Basis, die wir sowohl in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte als auch im Grundgesetz finden. Das bedeutet, und Immanuel Kant ist ja gerade 300 Jahre alt geworden, dass kein Mensch nur Mittel zum Zweck sein darf, sondern immer Zweck in sich sein muss, dass Menschen selbstbestimmt, autonom leben können. Und das ist der Fluchtpunkt von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gleichermaßen. Das heißt, beide gehen darauf zurück, um mit Jürgen Habermas zu sprechen, sie sind gleich ursprünglich, oder um es ein bisschen einfacher zu sagen, das kommt auch von mir, ja, die zwei Seiten einer Medaille, das gehört zusammen. Demokratie ist kollektive Selbstbestimmung, Rechtsstaatlichkeit ist individuelle Selbstbestimmung. Denn mit der kollektiven Selbstbestimmung im Kollektiv geht das Individuum auch immer, kann gut verloren gehen, leider verloren gehen. Deswegen brauchen wir als Grenze auch die individuelle Selbstbestimmung. Und was ist Demokratie? Demokratie ist natürlich, sind periodische Wahlen. Das ist Herrschaft auf Zeit. Das ist meines Erachtens ganz entscheidend, dass man die Leute auch wieder los wird nach einer gewissen Zeit. Das tut den Leuten ganz gut, das tut uns auch ganz gut. Es ist auch Mehrheitsprinzip. Beim Mehrheitsprinzip haben wir aber das Problem, wenn zwei Wölfe und ein Schaf entscheiden, was es zum Abendessen gibt, dann ist unter Umständen die Entscheidung, dass das Schaf gegessen wird. Und deswegen haben wir die Rechtsstaatlichkeit als Grenze, individuelle Selbstbestimmung, die gesichert werden muss. Die schützt auch vor kollektiver Selbstbestimmung. Menschenrechte gehört zur Rechtsstaatlichkeit. Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, das sind auch politische, demokratische Grundrechte. Also es geht eben auch zusammen beides. Ja? Und dann haben wir noch Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes. Das bedeutet vor allem, auch der Staat und seine Organe müssen sich natürlich halten an die Gesetze, müssen sich an das Grundgesetz halten. Das ist ganz entscheidend. Ja, vielleicht lasse ich es erstmal an dieser Stelle. Das sind die drei Säulen: Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde und Demokratie, die die Welt für mich zusammenhält.
Vielen Dank. Auf Demokratie und Partizipation würde ich gern später eingehen und würde jetzt bei der Menschenwürde bleiben, weil das ja was ist, was auch in der Medizin immer wieder eine Rolle spielt. Sie, Herr Bruns, sind hier Experte für Medizinethik und Medizingeschichte. Und ich würde gerne Sie fragen, wir haben jetzt gehört, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde. Gibt es für Sie da vielleicht noch eine weitere Säule der Gesellschaft?
Ja, gibt es mindestens. Also ich würde als Medizinhistoriker natürlich zunächst mal die Geschichte aufrufen wollen. Also wir sind ja irgendwie geworden, wie wir nun mal sind. Also unsere Vergangenheit, glaube ich, macht uns auch aus. Ist auch eine ganz wichtige Säule, die auch Zusammenhalt erzeugen kann. Und natürlich als Medizinethiker die Ethik. die ja jetzt nicht so juristisch normiert ist wie das Recht, aber die auch eine ganz wichtige Funktion hat, die Gesellschaft zusammenzuhalten, die nicht immer einklagbar ist, aber vielleicht gerade darum eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, bestimmte Grenzen festzulegen, bestimmte Grenzen der Sprache, bestimmte Grenzen des Verhaltens, wo man dann eher moralisch argumentiert, kann das in unser aller Sinne sein, weil jetzt Kant schon aufgerufen wurde, kann das in unser aller Sinne sein, dass bestimmte Dinge plötzlich allgemeines Gesetz würden, jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, Kant. Also man kann ja auch durchaus moralisch normieren und bestimmen. Also die Ethik ist, glaube ich, auch für die, wie Habermas gesagt hat, die interpersonalen Beziehungen wichtig, also für den Zusammenhalt. Und da muss man sich eben drauf einigen. Das sind Übereinkünfte, das kann man eben nicht einklagen. Da muss man immer wieder vielleicht auch auf die Geschichte abstützend diese Werte definieren und sich darüber einig werden, ob und was uns wichtig ist.
Wie ist das denn mit dem Verhältnis zwischen Demokratie und Ethik? Also braucht die Ethik, wie wir sie heute hier kennen, Demokratie oder vielleicht auch andersherum?
Ja, nun, man könnte natürlich jetzt ein bisschen polemisch sagen, die Ethik ist viel, viel älter als die Demokratie. Aristoteles hat schon ethisch gedacht, hat sie als Teil der praktischen Philosophie bezeichnet, nicht der theoretischen Philosophie, also wie etwa Logik, sondern hat gesagt, praktische Philosophie ist das Alltagshandeln. Kant ist dann mit der Frage gekommen, was soll ich tun? Die Grundfrage der Ethik, was soll ich tun? In all diesen Zeiten, glaube ich, würden wir heute rückblickend nicht davon sprechen, dass es damals demokratisch zugegangen ist. Aber natürlich, Ethik kommt auch heute nicht ohne Demokratie aus, weil wir, glaube ich, beides einfach zusammenbringen müssen und weil Ethik eigentlich auch eine gute Stütze sein kann für Demokratie.
Okay, und wie war es mit der Ethik? Sie sind ja auch Experte für Medizin, Geschichte. Wie war es vor 100 Jahren mit der Medizinethik? Wurde Medizinethik auch gelehrt?
Ja, in der Tat. Also manche denken ja, Ethik ist immer erstmal gut. Also das Wort Ethik assoziiert man ja eher mit was Positivem. Aber es gibt natürlich auch durchaus ethische Überlegungen, die man aus heutiger Sicht nicht mehr so gut findet, die man ablehnt. Und das hat es in der Tat gegeben. Also auch in der NS-Zeit haben die Nazi-Ärzte von einer Art Ethik gesprochen. Sie haben sich nicht so ganz getraut, das so zu nennen, haben das so ein bisschen verbrämt, begrifflich. Aber sie haben natürlich auch moralisch argumentiert, haben zum Beispiel eben gesagt, das Kollektiv sei wichtiger als der Einzelne. Da ist ja schon mal eine ganz wichtige Säule unserer Medizinethik und nicht nur der Medizinethik eingerissen, wenn man das so definiert. Also insofern in der Tat, die Medizinethik hat sich als Teilbereich, als Bereichsethik der allgemeinen Ethik ganz spezifisch entwickelt und da gab es auch durchaus Schattenseiten im 20. Jahrhundert, ganz klar.
Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dem Begriff der Demokratie, das heißt der Herrschaft des Volkes. Und da stellt sich für mich an der Stelle die Frage, welche Möglichkeiten, welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es denn für Bürgerinnen und Bürger, sich zu beteiligen, mitzuwirken, auch vielleicht mitzugestalten? Und wo gibt es vielleicht auch Defizite?
Ja, natürlich Wahlen, das ist natürlich ganz entscheidend, aber nicht nur das. Ich habe vorhin von Versammlungsfreiheit gesprochen. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Pfeiler auch, also gesellschaftliches Engagement, sei es durch Demonstrationen, sei es durch Bürgerinitiativen, sei es dadurch, dass man diskutiert und miteinander spricht. Und das ist natürlich mit ganz wichtig, aber das bedeutet natürlich nicht, dass der Staat, dass die Organe dann tatsächlich auch dem folgen, was auf solchen Versammlungen gefordert wird. Dinge müssen berücksichtigt werden. Also es ist ganz wichtig, dass der Staat responsiv ist. Und das ist noch nicht immer so. Es ist Responsivität ist tatsächlich ein juristischer Begriff, zum Beispiel in Südafrika. Bei uns ist das nicht so. Aber das müsste eigentlich so sein, dass berücksichtigt wird, was Bürgerinnen und Bürger wollen. Das heißt aber natürlich, um das nochmal zu betonen, nicht, dass sich der Lauteste die Lautesten durchsetzen, sondern dass berücksichtigt wird, nachgedacht wird über das, was gesagt wird, in die Überlegungen mit einbezogen wird, aber dann ist natürlich auch eine ganz andere Entscheidung sein kann.
Also nicht eins zu eins umgesetzt.
Nicht eins zu eins. Also Politik bedeutet natürlich auch Führung, ja, bedeutet auch mal was gegen die Mehrheit zu entscheiden unter Umständen. Das kann dann bei der nächsten Wahl, wird man unter Umständen abgestraft, sagt man dazu. Ja, aber das ist natürlich der Austausch der Meinungen und der Kampf um die bessere Politik. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass man den Bürger und die Bürgerinnen ernst nimmt. Das passiert meistens auch, aber es passiert auch nicht immer, wie wir alle wissen. Und dann, was es natürlich noch gibt, sind Abstimmungen. Also in Artikel 20 steht, dass das Volk durch Wahlen und Abstimmungen herrscht. Abstimmungen sind Sachentscheidungen. Und wir haben das auf kommunaler Ebene, also auf Ebene der Gemeinden, da gibt es den Bürgerentscheid. Und dann haben wir auch Volksentscheide auf Landesebene. Und das ist ein Mittel, was auch benutzt wird, was wir in allen Landesverfassungen haben. Und da darf das Volk auch selbst Sachentscheidungen vornehmen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das müsste es eigentlich öfter geben. Das kann man auch selbst starten. Aber auf Bundesebene gibt es das nicht. Und das ist meines Erachtens ein ganz wesentliches Problem. Wir brauchen diese Abstimmung auf Bundesebene. Dafür brauchen wir eine Grundgesetzänderung. Das ist zwar schon vorgesehen, Wahlen und Abstimmungen steht dort, aber man braucht trotzdem nochmal, es muss nochmal konkret reingeschrieben werden, wie es funktioniert. Das fordern die Parteien oder manche Parteien fordern das immer wieder. Wenn sie dann unter Umständen die Möglichkeit haben, das zu machen, passiert das dann doch nicht. Es gibt da auch viele Widerstände, aber da gibt es sicherlich Defizite.
Bei den Demonstrationen, das kennen wir auch geschichtlich, gerade in Dresden vor ungefähr 10 Jahren, wir erinnern uns alle, diese Rufe, wir sind das Volk, sind wieder laut geworden. Das hatte nochmal Hochkonjunktur quasi. Vielleicht können Sie, Herr Bruns, ein bisschen Ihre Perspektive schildern. Wie hat sich das verändert?
Naja, gut, dass Sie meinen jetzt, Frau Lawitzke, die ja ein bisschen die Aneignung eigentlich dieser Dynamik von 1989. Wir sind das Volk, also seht uns, hört auf uns und leitet die berühmte Wende ein von Herrn Krenz, genau. Oder was ja dann, es wurde ja mehr gewollt als nur eine Wende. Es ist ja ein Begriff nicht vom Volk, sondern von der SED. Ja, gut, da kann man nun drüber spekulieren, ob das eine Aneignung war. Letztlich kann ja jeder rufen auf einer Demo fast, was er möchte. Und es war natürlich geschickt, da diesen Ruf auf Demos zu benutzen, die ganz andere Ziele eigentlich verfolgen. Da ist natürlich dann so ein bisschen die Frage, lässt man sich das nehmen oder sollte man nicht stärker noch dagegen angehen und sagen, pass mal auf, wir sind auch das Volk. Es gibt nie nur ein Volk. Das ist ja ein bisschen die Problematik in diesem Begriff. Wir sind das Volk. Das war es 1989 ja nicht, wie wir alle wissen. Es gab da ganz verschiedene Ansichten auch über den weiter einzuschlagenden Weg. Durchaus nicht alle wollten ja diesen Weg gehen, der dann gegangen ist. Und man muss, finde ich, auch immer stark und klar machen, dass es nicht das eine Volk gibt, auch wenn manche das immer gerne auf ihre Fahnen schreiben. Es gibt immer ganz unterschiedliche Strömungen. Und insofern ist dieser Begriff so ein bisschen zweischneidig. Er steht ein bisschen für dieses stolze Aufbegehren, aber er kann natürlich auch exklusiv verstanden werden. Und ich finde das interessant, Herr Steiger, dass Sie die direkte Demokratie so stark machen. Ist das nicht auch mit Fug und Recht so ein bisschen begrenzt worden auf Bundesebene? Volksentscheide, ein bisschen die Sorge auch vor Stichwort Brexit, vor Entscheidungen, die zwar wichtig sind, aber dann wird aus ganz anderen Motiven am Ende darüber abgestimmt. Also das wundert mich, dass Sie da so offen für sind.
Ja, ich meine, 1949 war es ganz offensichtlich eine andere Zeit. Und dass da kein Vertrauen in das deutsche Volk herrschte, ist auch völlig klar. Ich denke, wir sollten mehr Vertrauen haben. Und wir haben als Sicherung die Grundrechte. Wir haben als Sicherung das Bundesverfassungsgericht. Also das heißt, Volkeswille ist nicht allein entscheiden, sondern muss sich natürlich im Rahmen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit der Menschenwürde bewegen. Das heißt, Abstimmungen über Todesstrafe, Abstimmungen über Folter oder Ähnliches könnte es nicht geben, weil das gegen die Menschenwürde verstößt. Und wir haben, wenn man sich so die Geschichte der Demokratie anschaut, ist es ganz interessant, dass es immer heißt, na, kann man denn wirklich diese Gruppe wählen lassen? Kann man denn wirklich Frauen wählen lassen? Ja, kann man denen vertrauen? Ja, und das ist jetzt das Gleiche eigentlich, was wir mit der direkten Demokratie haben. Dass es da einfach so wenig Vertrauen in das Volk tatsächlich ist. Und ich meine, Brexit, darüber lässt sich, also ich habe eine klare Meinung zum Brexit, aber es sind halt ganz oft Willensentscheidungen. Und andere haben eine ganz andere Meinung zum Brexit. Und das mag man für falsch halten, aus vielen guten Gründen. Aber offensichtlich wollten es die Briten. Und das ist das Schöne aber an demokratischen Entscheidungen. Ich habe vorhin gesagt, man kann es Herrschaft auf Zeit. Auch demokratische Entscheidungen lassen sich natürlich wieder rückgängig machen. Ich freue mich, wenn die Briten wieder zurückkommen. Ja, das wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, wenn es denn passiert. Aber es ist nichts für die Ewigkeit. Und ich glaube, wir brauchen da tatsächlich mehr Vertrauen. Einerseits in das Volk, andererseits eben aber auch in die Sicherungsmechanismen, die wir dann letztlich doch haben.
Vielleicht um kurz bei dem Brexit zu bleiben. Der Anteil der Wähler damals unter den 18- bis 24-Jährigen war relativ klein. 36% waren wählen. Das war ganz anders bei den über 65-Jährigen. Das waren über 80%, die tatsächlich wählen gegangen sind. Und da stellt sich für mich die Frage, wie kann man denn junge Leute begeistern? Wie kann man junge Leute gewinnen, mitzuwirken?
Das fällt eigentlich gar nicht so in meinen Expertisenbereich, muss ich sagen. Denn sie dürfen ja. Und sie sollten auch, sie müssen nicht, aber sie dürfen. Das heißt, es ist eine Frage von Kommunikation, es ist eine Frage davon vielleicht, wie man auch für Demokratie begeistern kann. Und das haben wir, glaube ich, verlernt, weil das Demokratie und Rechtsstaatlichkeit für uns was ist, was wir jetzt schon alle lange kennen und leben. Und ich merke in letzter Zeit, dass ich öfter über Demokratie spreche und mir denke, eigentlich ist es doch eine Selbstverständlichkeit. Ja, das ist eigentlich wie die Luft zum Atmen. Also es widerstrebt mir so ein bisschen, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu werben, weil das etwas ist, was ich, mit dem ich aufgewachsen bin, was für mich selbstverständlich ist. Und ich sehe aber, dass wir in Zeiten leben, in denen ich es mir nicht mehr so bequem machen kann, sondern tatsächlich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werben muss, weil es die Basis ist, auf der wir stehen, die uns Freiheit ermöglicht. Und ohne dem hätten wir diese Freiheit nicht. Und ich denke, das müssen wir alle lernen, wie man dafür wirbt, dass wir das nicht mehr für selbstverständlich sehen, dass wir sagen, wir müssen unbedingt aktiv werden und dass vielleicht auch der Brexit hoffentlich für die jungen Leute, die davon in viel stärkerer Weise betroffen sind, natürlich auch, weil sie viel länger mit der Entscheidung leben müssen, wenn sie nicht zurückgenommen wird, dass das vielleicht auch sie aufgeweckt hat, sich mehr zu engagieren und wir dazu alle aufgefordert sind. Gleichzeitig leben wir in einem System, in dem wir auch frei sind, uns nicht zu engagieren. Wir müssen dann halt natürlich die Konsequenzen tragen.
Genau, da gehört eben auch die Wahl dazu, eben nicht zur Wahl zu gehen. Also die Wahlfreiheit ist eben auch, das denke ich auch. Ich meine, gut, es gibt Länder mit Wahlpflicht, ja, Belgien, Australien oder so, aber gut, wir haben in Deutschland nicht so gute Erfahrungen mitgemacht und man fragt sich natürlich auch, ob das jetzt sinnvoll ist, die Leute dahin zu schleifen. Also ich meine, das wird ja nun ohnehin nicht stattfinden, aber ich finde auch, ein nicht zur Wahl gehen sagt ja etwas aus, dass man vielleicht auch glaubt, die Entscheidung ist für meinen persönlichen Bereich gar nicht so wichtig. Ich kann mir beides vorstellen, ich bin unentschlossen, gerade wenn es hier wie beim Brexit um ein Ja oder Nein geht. Also ich würde da auch so ein bisschen entspannter sein und sagen, ja gut, die Wahlfreiheit ist eben etwas, was die Demokratie eben auch im Innersten ausmacht. Und da gehört aber eben auch zu, dass es dann eben die Möglichkeit gibt, nicht mitzumachen. Also dieser Zwang zur Politik, dieser Politisierungszwang, das ist auch, glaube ich, etwas, was nicht gut wäre. Also es muss eben in einer Demokratie auch die Möglichkeit geben zu sagen, ich lasse andere machen. Aber natürlich darf man sich da nicht beschweren, wenn die Dinge irgendwie in eine komische Richtung laufen.
Ich laufe ja immer so ein bisschen durch die Reihen und habe das Ohr an denen, die als Auditorium für uns hier sitzen und für die wir das natürlich auch machen. Übrigens kann man unsere Aufzeichnung hier als Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt, also Spotify, Apple Music, wo auch immer, nachhören. Die werden innerhalb der nächsten Tage veröffentlicht. Und wenn man uns auf Instagram You Ask, We Explain folgen würde, dann würde man auch immer sehen, wann wir veröffentlichen und welche Themen als nächstes bei uns drauf sind. Das war der Werbeblock. Und wenn ich hier durchgegangen bin, waren so ein paar Gesichter und ein paar Fragen. Ja, Volksbeteiligung abseits der Wahlen, das ist sicherlich ganz interessant. Wie steht's eigentlich so um einen zivilen Ungehorsam? Also, dass man auch sowas einfließen lassen kann in eine politische Meinungsbildung, dass man sich ein bisschen in den Grauzonen des Rechts bewegt. Ist das ein gewolltes Instrumentarium? Ist das mittlerweile so ein Konstrukt, auf dem man aufbauen kann? Also, man kennt das so von Kirchenasylfällen und so weiter. Aber ist das auch sowas, was zur Demokratie dazugehört?
Also in Südafrika gibt es den Begriff der Street Democracy, Straßendemokratie. Und das beinhaltet dann nicht nur Demonstrationen, sondern das beinhaltet auch Proteste, die dann zum Teil auch eine gewisse Gewaltschwelle überschreiten. Da mag man in Deutschland an die Bauernproteste auf der einen Seite denken und an die, wie wir sie landläufig nennen, die Klimakleber andererseits. Und das ist sicherlich auch eine Form von demokratischer Auseinandersetzung. Die Frage ist, wie weit das geht. Wir haben bei den Bauernprotesten, gibt's strafrechtlich, hat niemand was zu beanstanden gehabt bislang. Bei den Klimaklebern ist das anders. Da gibt's aber auch Urteile, die sagen, dass das die entsprechende Norm auch das erlaubt. Ja, wir haben keine Nötigung. Wir brauchen da so eine bestimmte Zweck-Mittel-Relation. Da kann man eben doch sehr viel hinein interpretieren. Also das ist umstritten. Deswegen Graubereich ist gar nicht so falsch. Die Mehrheit der Gerichte sieht das allerdings anders. Aber auch das ist etwas, was sicherlich auf Probleme insgesamt aufmerksam macht. Und auch eine legale Form dann offensichtlich nicht, aber man kann sehr wohl darüber diskutieren, ob das auch eine legitime Form der demokratischen Auseinandersetzung ist. Und ich muss sagen, es hat ja zu sehr viel Diskussionen geführt. Ja, Diskussionen, ob das richtige Mittel ist. Aber ein bisschen zurückgetreten ist dann eigentlich das, um was es ging, nämlich die Frage des Klimawandels. Aber ja, also Street Democracy, Straßendemokratie ist eine Form der Demokratie, mit Schwierigkeiten behaftet gleichwohl.
Kann es sein, wenn wir von Politikverdrossenheit junger Leute sprechen, dass die Wahlbeteiligung halt nicht so in dem Bereich ist, wie man sich das so unter Etablierten vorstellt, dass es vielleicht die andere Form ist dessen, wie Menschen Demokratie für sich entdecken, wie Demokratie vielleicht auch ein anderes Leben bekommt? Also ist die Wahl dann das Nonplusultra nach wie vor oder ist es vielleicht auch eine andere Form der Demokratie, auf die wir uns einlassen müssen? Zwingend.
Also Wahlen sind sicher nicht das, was Jugendliche jetzt alleine unter demokratischer Beteiligung verstehen. Das stimmt schon. Also ich würde auch sagen, Dinge, die einen sehr mobilisieren, auch vielleicht als Studentin, als Student, das habe ich auch so erlebt, dass es da nicht immer nur darum geht, bis zur nächsten Wahl zu warten, sondern auch irgendwie anders aktiv zu werden. Also insofern würde ich da auch absolut zustimmen, dass man da in Grenzen natürlich tolerant sein sollte und solche Formen, ja, kannst du zivilen Ungehorsam nennen, dass man das zulassen sollte. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann schon Grenzen irgendwie finden. Da finde ich, da kann man jetzt über den Grenzbereich Ethik und Recht sprechen. Also nicht alles, was juristisch erlaubt ist, ist ja auch moralisch richtig. Also es sollte ja auch Grenzen geben zu sagen, ich dürfte das jetzt machen, ich tue es aber trotzdem nicht. Das meinte ich vorhin mit Übereinkünften, mit gesellschaftlichen. Aber davon abgesehen, dass wir junge Leute auch noch auf andere mögliche Partizipationsformen aufmerksam machen müssen und da auch die berühmten neuen Medien stärker berücksichtigen sollten, auch als Form der Willensbildung, absolut. Man kommt sich dann immer ganz altmodisch vor, wenn man aber eben sagt, naja, bei Wahlen, schaut mal genau hin, wenn man Wahlen elektronisch abhält, einige glauben ja, dass dann die Wahlbeteiligung in bestimmten Generationsschichten sich erhöhen würde. Das kann schwierig sein. Also wenn man Wahlen elektronisch abhält, kann man nicht mehr nachzählen. Die Wahl hat materiell nicht stattgefunden. Also wenn es Beanstandungen gibt, in den USA war das ja bei mehreren Wahlen der Fall, ist es extrem schwierig, wenn man keine Wahlzettel hat. Also ich weiß, in den USA sind ja Wahlzettel in einigen Counties wieder eingeführt worden. Man ist weg von diesen Wahlmaschinen, um zu sagen, hier sind die Zettel. Das hört sich furchtbar altmodisch an, ist auch noch auf Papier und so, aber ist so ein Beispiel, finde ich, wo es eben doch eine Bedeutung, eine wichtige Bedeutung hat.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.